Wir feiern miteinander im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es heisst, wo das Volk Israel unterwegs ist in der Wüste, der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Mit dem schönen Bild und mit dem wunderbaren Klang von Peter Schwarzenbach mit der Klarinette und Max Baltensberger am E-Piano begrüßen wir Sie herzlich zum heutigen Gottesdienst. Nach dem Krieg in der Ukraine bestimmt jetzt der Krieg in Palästina die momentanen Schlagziele und bestimmt auch die Sorgen und Gedanken von vielen, ich nehme mal an, auch von den einen oder anderen von Ihnen. Wohin sind Shalom und Salam verflogen? Wohin all die Hoffnungen? Und in diesem Gottesdienst wird es natürlich kein Rezept und keine Lösungen geben, überhaupt nicht. Aber ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken teilen rund um die Ursachen. Ich muss aber auch gestehen, dass je älter als ich werde, umso umständlicher werde ich, weil für mich hängt immer mehr Zeug miteinander zusammen. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, das so kompakt zu machen, dass die Predigt eine anständige Länge wird haben. Aber ich werde die Gedanken eben gleich teilen und dabei scheint es mir, dass eben die gleichen Gedanken für diesen und vergleichbare Konflikte wie in Palästina manchmal auch für unsere kleinen und grösseren Konflikte und Lebensprobleme und Probleme gelten. Es geht um gedankliche Strukturen, um Baugerüste, wo man sich damit wie Mauern, manchmal auch Schlösser und dann wieder Burgen konstruiert. Und die sind natürlich auch noch schön, die geben Halt, die geben Sicherheit, da kann ich mich sicher und geborgen fühlen. Man könnte sagen, es sind auch Schutzmauern, manchmal sind es Brücken, manchmal sind es einfach Häuser. Und ich frage mich, aus was bestehen denn die gedanklichen Strukturen? Wie sind sie entstanden? Wie werden sie gepflegt? Wie werden sie unterhalten? Und dann eben, und das ist eigentlich der heikle Punkt, wo sind sie hilfreich zum Leben und wo richtet es eben eher Schaden an? Sie sehen, es ist ein grosses Feld. Aber so singen wir jetzt einfach einmal. Am Morgen will ich singen, das Lied Nummer 50. Wir sammeln uns zum Gebet. Ewiger Gott, auch in all dem Schweren, was auf dieser Welt passiert, auch in all dem Schweren, was im Leben von der einen oder anderen von uns passiert, wollen wir nicht vergessen, all das zu sehen, was uns geschenkt ist, all das, was wir dafür danken dürfen. Danke für all die Menschen, die sich auf dieser Welt, auf der grossen Welt und in unserer kleinen, einsetzen dafür, dass es Frieden geben kann. Dass Menschen in Wohlstand und Sicherheit leben dürfen. Danke für all die Menschen, die irgendwo kämpfen für Gerechtigkeit. Wir danken dir für jeden Moment, wo wir erfahren dürfen, dass andere mit uns unterwegs sind und dass du mit uns unterwegs bist. Für jedes Mitfühlen und jedes Helfen. Für jeden Moment, wo wir selber spüren, dass du uns brauchst, dass wir eine Aufgabe haben in dieser Welt an unseren Mitmenschen. Auch für die sorglosen, für die heiter fröhlichen Momente, wenn wir dir danken. Ohne die wäre es schwer. Danke für jede Begegnung, für jedes Lachen, für jeden Moment, wo wir gestärkt werden und wo wir feiern dürfen. Und auch für den neuen Tag mit seinen neuen Möglichkeiten, wollen wir dir danken und dafür, dass du auch jetzt mit uns unterwegs bist. Amen. Ich habe gesagt, es geht um Konstrukt und Gebäude und Steine und Mauern. Und das gibt es halt in den Gedanken und das gibt es auch ganz konkret. Und manchmal hängt das auch ein bisschen zusammen. Der König Herodes, der hat ein paar Jahre vor dem Jesus seiner Geburt angefangen, die prächtigste Tempelanlage der ganzen antiken Welt in Jerusalem zu bauen. Es waren mächtige Strukturen gewesen, ein Heiligtum, ein grosses, aber auch eine Festung. Und dann kommt der Jesus. Als Jesus aus dem Tempel hinausgeht, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Meister, schau, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sagte zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, jeder wird herausgebrochen. Und als später einige vom Tempel sagten, der Tempel sei mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt, sprach Jesus: Was ihr da seht, es werden Tage kommen, da kein Stein auf dem anderen bleibt, jeder wird herausgebrochen werden. Und später sagte Jesus zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Jesus aber sprach von seinem Leib als Tempel. Amen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir singen das Lied 557.
Thank you.
ja, was in Palästina, im Staat Israel und jetzt auch im Gazastreifen geschehen ist, das ist grässlich. Man will die Bilder nicht sehen, man will die Berichte nicht lesen. Und ich verstehe all die Menschen, ob jung oder alt, die sich von so Horrornachrichten wegschalten, die sich auf Traumschiff, Rosamunde Pilcher oder Sport verlegen. Ich verstehe das. Ich möchte auch nicht davon reden, dass das unvorstellbare Grausamkeiten sind. Denn wer die Geschichte der Menschheit anschaut, mit all ihren Kriegen und Vertreibungen, mit all ihren Gewalttaten, die Grausamkeiten waren schon immer sehr grausam. Und wer dem realistisch in die Augen schaut, für den ist nichts mehr unvorstellbar grausam, leider. Es ist ja auch nicht so, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass jetzt nur in Palästina gerade Schlimmes geschieht, nur weil Palästina die Ukraine im Moment gerade aus den Schlagzeilen verdrängt. Und das wissen wir ja schon. Es gibt noch x andere Orte auf dieser Welt, wo Menschen nicht nur aufgrund von Naturgewalten leiden müssen, wo man noch sagen kann, ja gut, das geschieht halt, sondern wo die einen Menschen die anderen Menschen grausam plagen, quälen. Die allermeisten von diesen Ereignissen schaffen es gar nicht in die Nachrichten. Vielleicht auch gut, weil ich weiss nicht, wie wir damit umgehen sollten. Jetzt hat aber Palästina mit dem Staat Israel und auch mit dem palästinensischen Volk eine besondere Nähe zu uns. Die jüdische Religion ist eine der Wurzeln von unserem Glauben. Der Jesus war ein Jude. Der Großteil der biblischen Überlieferungen spielt im Raum Palästina, dort, wo heute der Staat Israel liegt. Aber auch dort, wo die palästinensischen besetzten Gebiete sind. Die einen Christen pilgern gern mal nach Israel, um den Ort zu sehen, wo Jesus gelebt und gewirkt hat. Nazareth, Bethlehem, Kapernaum und so weiter, Jerusalem und Jericho. Und kommt noch dazu, dass die Geschichte der Juden über all die letzten Jahrhunderte mit viel Tragik und Schuld verbunden ist und dass wir als Christen eine gewisse Mitverantwortung, eine historische, da haben. So haben wir eine gewisse Nähe, die einen mehr, die anderen weniger. Und die Älteren unter uns, das sind fast alle, die haben miterlebt, wie in regelmäßigen Abständen dort in diesem Land ein schwelender Konflikt eskaliert, hier und da ein Feuer lodert oder sogar eine Explosion gibt. Ausgerechnet in einem Land, wo man sich grüßt mit Frieden, mit Shalom oder Salam. Ausgerechnet in dem Land, wo der Jesus darum gebetet hat, dass dein Reich, Vater, soll geschehen, nicht nur im Himmel, sondern auch da auf Erde. Geschichte ist schier endlos. Sie fängt eigentlich schon an, vor fast 2000 Jahren, im Jahr 70 nach Christus, wo die Juden von den Römern aus Israel vertrieben werden. Sie sind zu störrisch, zu aufmüpfig, zu unbequem gewesen. Sie haben sich dem römischen Joch nicht beugen. Im Grunde wie unsere Eidgenossen, Vorfahren, gemäss unseren Nationalmythen, aber etwas weniger erfolgreich. Nach dieser grossen Vertreibung haben die Juden gelebt, während vielen Jahrhunderten verstreut über die ganze Welt. An den einen Orten haben sie sich entfalten, sie haben erfolgreich sein, sie haben leben und ihre Identität pflegen. An anderen Orten sind sie immer wieder mal unter die Räder gekommen, sind schikaniert worden, beschuldigt, verfolgt und wieder vertrieben. Bis hin zum Holocaust im letzten Jahrhundert im Dritten Reich. Und danach haben sie verständlicherweise unbedingt endlich mal einen eigenen Staat, ein eigenes Land wählen, wo sie in Frieden und Sicherheit leben können. Und natürlich hätte das Israel sein sollen. in ihren Schriften, also in unserem Alten Testament, gibt es ja auch die Verheißung, dass Gott einmal an einem Tag einen Gesalbten schickt, der tut Israel wiederherstellen, nach der Meinung von vielen, in einer Grösse, die weit über den Staat Israel von heute darüber ausgeht, und dass Gott selber wird König sein und dass dann die Herrschaft von Israel über die ganze Erde kommt, als eine gute, göttliche Herrschaft. Die Vision, die gibt es in verschiedenen Schattierungen. Das ist eine grosse Verheißung. Man könnte sagen, eine Schuhnummer zu gross für diese Welt. Aber auf jeden Fall haben die Vereinten Nationen beschlossen, den Juden aus dieser Welt im Jahr 1948 ihr altes Israel sozusagen wieder zurückzugeben. Und das, obwohl in diesem Land inzwischen längst arabische Menschen gewohnt haben, in diesem Palästina, wo man dann gesagt hat, das sind die arabischen Palästinenser. Eigentlich nicht wirklich ein Volk, aber Menschen, die gedacht haben, jetzt, wenn dann die Engländer endlich weg sind, weil die haben das Land besetzt, vorher die Türken, also wenn die Türken jetzt weg sind und die Engländer weg sind, jetzt können wir dann endlich unseren eigenen Staat, unsere Freiheit haben. Aber in ihrem Land hat man dann den Staat Israel gegründet. Und es ist nicht so wahnsinnig verwunderlich, dass zeitgleich mit dieser Staatengründung gerade der erste Krieg ist losgegangen, wo das junge Israel gewonnen hat. Das Volk von diesem Krieg heisst auf Arabisch bis heute Nakba, das heisst Katastrophe. Denn der Krieg hat zur Folge gehabt, dass 700'000 arabische Palästinenser ihre Heimat haben müssen verlassen. Und heute leben nach weiteren Kriegen 5 Millionen Palästinenser in Flüchtlingslager, in grenznahen Orten zum Teil von Israel, zum Teil in der Westbank und im Gaza, das wissen sie. Aber das Problem ist, die haben kein staatsbürgerliches Recht, die haben keine Nationalität. Die werden systematisch diskriminiert, auch von ihren arabischen Mitbrüdern und Schwestern, die gar nicht so gern bei sich zu Gast haben. Es ist dann noch der Sechstagekrieg gekommen, im 67, der Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, eine Serie von Attentaten und Aufständen, diverse Friedensversuche und dann auch das ganz grosse Friedensabkommen, wo die Hoffnung gross geworden ist in der Welt, wo es einen Friedensnobelpreis gegeben hat dafür, wo aber schon bald wieder ziemlich wertlos geworden ist. Und natürlich gibt es noch viel mehr drumherum und es gäbe noch vieles mehr und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Richtiges zu erzählen und zu sagen. Aber das Schreckliche, was in den letzten Tagen passiert ist und immer noch passiert, steht in dieser Tradition. Und man kann sich fragen, warum? Warum geschieht so etwas immer wieder auf dieser Welt? Man könnte doch sagen, der Mensch ist doch zuerst einmal einfach ein Mensch. Und wenn man Kinder von dieser Welt anschaut, egal wo und in welcher Kultur sie aufwachsen, sie haben doch alle ungefähr die gleichen Bedürfnisse. Essen, trinken, geliebt sein und geborgen, spielen, lernen, sich entfalten, etwas können bewirken. Überall. Der Mensch ist doch einfach der Mensch. Da gibt es keine trennende Volksgrenzen, Religionsgrenzen, Parteigrenzen. Palästinensische und israelische Kinder würden sich in der Kinderkrippe nicht mehr bekämpfen als irgendwelche Kinder, wenn es um ein Spielzeug streitet. Und ukrainische und russische Kinder auch nicht. Aber das ändert sich ziemlich bald. Denn von jetzt an wird gebaut. Jetzt entstehen Gerüste im Menschen für seine Gedanken. Da entstehen Strukturen, wo man Sicherheit und Identität findet. Damit ich in dieser Welt, die so gross ist und undurchschaubar, damit ich dort weiss, wer ich bin, muss ich auch mal wissen, wer ich nicht bin. Und je schwächer ich als Mensch bin, umso fester und gewisser muss ich wissen, wer ich nicht bin. Und der Mensch fühlt sich tendenziell wohl in Gemeinschaften, wo man ähnlich denkt, wo man ähnliche Ansichten hat, von gut und bös, von richtig und falsch. Das ist sogar bei den Menschen so, die vordergründig extrem tolerant und weltoffen sind. Auch die vertragen sich nicht so gut mit den Menschen, die das anders sehen, sondern umgeben sich wieder gern mit Gleichen. Und so wachsen aus diesen Gerüsten und Strukturen letztlich grosse Gebäude und ganze Festungen. Und das gibt Halt, das gibt Sicherheit. Und dem begegnen wir überall. Also wenn ich so in meine Familiengeschichte schaue, auch dort. Wenn ich so an die Vereine denke, wo ich drinnen mitgemacht habe, auch dort, das gibt Sicherheit, das gibt Halt, da fühlt man sich wohl, bis es dann kippt. Auch in Städten, in Gemeinden. Das Volk Israel, vor allem in biblischer Zeit, empfindet sich als das Volk, das speziell von Gott auserwählt ist und allen anderen Völkern überlegen. Die Christen haben sich empfunden und empfinden sich zum Teil noch heute als die, die dem wahren Messias folgen und im Gegensatz zu allen anderen Ungläubigen am Ende der Zeit nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit gerettet werden. Und die Menschen in Palästina erleben sich und ihre Vorfahren als Opfer der grossen Macht, als ewig Benachteiligte, die jetzt eine heilige Pflicht und ein Recht auf einen grossen, heftigen Widerstand haben. Das sind alles gedankliche Konstrukte, wo die Menschen drinnen schon aufwachsen. Und solange die mächtigen Gedankenfestungen nicht unter Druck kommen, solange keine Bewegung von außen auf sie zukommt, solange geben sie eine gewisse Sicherheit und Identität. Und das braucht der Mensch. Das Problem ist nur, irgendwann kommt die Erschütterung von außen, irgendwann kommt das Beben und dann wird es schwierig, mit diesen Konstrukten zu leben. Man könnte jetzt, und ich würde das gerne machen, man könnte davon träumen, dass der aufgeklärte, moderne Mensch solche Gedankenkonstrukte nicht mehr würde brauchen. Dass er einem universellen Menschenbild und Ethos folgt. Dass er sieht, wie alle und alles miteinander verbunden ist. Und dass er jedem anderen Menschen, egal von welchem Volk und von welcher Kultur, zuerst einmal einen Menschenbrüder oder eine Menschenschwester sieht. Davon kann man träumen und das geschieht auch immer wieder mal und das ist auch schön. In der Französischen Revolution hat man das so ein bisschen proklamiert. Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Das ist ein menschenfreundliches Konzept. Aber das hat Frankreich nicht davon abgehalten, all die Menschen in ihren vielen Kolonien bis aufs Blut auszubeuten und auch die eigenen Arbeiterinnen und Arbeiter. In Schweden hat man diesen Gedanken sehr ernst genommen. Alle Menschen, egal von wo, sollen in diesem offenen Land Zuflucht finden und am Wohlstand teilhaben. In vielen Fällen ist das auch sehr gut gegangen, muss man sagen. Ganz viele Menschen haben dort neue Heimat gefunden und zu diesem Staat beigetragen. Aber jetzt, in den letzten Jahren, hat das gastfreundliche Schweden die Erfahrung müssen machen, dass die Menschen, die nach Schweden gekommen sind, längst nicht immer kulturell so offenherzig waren, wie die Schweden das waren. Nicht nur haben viele schamlos grosszügige soziale Netze ausgenutzt, sondern sie haben richtige Schattenkulturen etabliert. Sie haben eben ihre eigenen Gedankengebäude und Konstrukte mitgebracht und die haben nicht immer Platz gehabt, nebst den schwedischen Gedankengebäuden und Strukturen. Und jetzt hat Schweden ganz offen ein grosses Problem, dass kriminelle Banden aus verschiedensten Nationen immer mächtiger werden und der liberale, offenherzige Staat total überfordert. Und diesen Gedanken haben die Schweden selber in ihren Köpfen jahrelang überhaupt nicht zulassen. Nein, solche Probleme, die gibt es einfach nicht. Auch das ist ein fixes Konstrukt. Ein fixes Menschenbild, gut gemeint zwar, aber an der Realität vorbei. Und in den skandinavischen Nachbarländern redet man jetzt schon warnend vor schwedischen Verhältnissen. Ich meine früher, schwedische Verhältnisse, das ist so Astrid Lindgren und Bullenbü, das ist so schön gewesen, frei, friedlich, oder? Die Türen offen, das ist nicht müssen schliessen. Und jetzt sind schwedische Verhältnisse das Gegenteil. Und die Schweden überlegen sich, ob sie für außereuropäische Zuwanderer die Sozialhilfe sollen streichen. Das ist ein Gedanke, für den wäre man vor 10 Jahren in Schweden noch geächtet worden. Ich weiss nicht, wie das bei uns wird werden, in unseren Breitengraden. Holland, Deutschland, Stichwort Berlin, Österreich, Schweiz. Früher oder später wird man vielleicht auch neu darüber nachdenken, welche Menschengruppen mit ihren kulturellen Konstrukt in welcher Zahl verträglich sind. Bis jetzt bin ich bei diesen Gedanken noch in der Aussenwelt geblieben, bei Gesellschaften und Völkern. Aber jetzt möchte ich Ihnen und auch mir selber ein bisschen näher treten. Denn die Sache mit diesen Konstrukten, die gibt es ja auch im einzelnen Mensch. Es fängt eben schon im Kindergarten an, das merke ich jetzt gerade wieder. Die ist doof und der ist nicht. Das ist mein Freund und bei dem muss ich aufpassen. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist anständig und das ist unanständig. Und ich denke, es ist ganz menschlich und normal, dass wir so Konstrukte lernen, aufbauen und pflegen. Alle von Ihnen haben das, die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Ich auch natürlich. Klar kann man sich wünschen, dass die frühkindliche Offenheit bleibt. Aber damit nimmt man die Tatsache nicht ernst, dass wir längst nicht mehr im Paradies wohnen und dass der Weg zurück dorthin verschlossen bleibt. Ja, und da gibt es ja auch die Lebenskonstrukte, die gar nicht schlecht sind. Lebenskonstrukte, die vielen Menschen dienen, zu gut kommen, wunderbar, freuen wir uns daran, pflegen wir die. Aber es gibt eben auch die anderen Lebenskonstrukte, wo aus einem schönen Gebäude am Anfang irgendwann ein Gefängnis wird, wo ich aus vielen kleinen Steinen mit der Zeit richtige Mauern gebaut habe, wo mich einengt und lassen erstarren. Die einen kennen das aus ihrer religiösen Erziehung, die anderen aus Familienstrukturen, die anderen merken, dass sie mit ihrem eigenen Denken sich mit der Zeit vereinsamt haben und ausgeschlossen aus der Welt. Zum reichen Bauer, der sich auf seine Schätze verlässt und ausruhen will, zu dem sagte Jesus, du Narr, du Tor, noch in dieser Nacht wird Gott vielleicht dein Leben von dir fordern. Und was war dein Leben denn gewesen? Für was hast du denn gelebt? Was ist denn deine Bilanz? Also er stellt sein Konstrukt, wo er sich so sicher drin fühlt, total in Frage. Und ich merke, auch bei mir selber, wenn ich so ein bisschen in den Spiegel schaue, dass ich mit zunehmendem Alter nicht weniger die Erfahrung mache, dass ich in vielen Bereichen vom Lebens das Gefühl habe, da wüsste ich jetzt schon ziemlich genau, was richtig und falsch ist, was nützlich und schädlich. Und ich ertappe mich, wenn ich ehrlich bin, dass ich mit meinen Gedanken auch immer wieder so ein bisschen auf die gleiche Schleife einbüge, wo ich mich so ein bisschen wohl und daheim fühle. Selten mal gibt es die Momente, wo ich mich von jemandem, der eine ganz andere Position hat, überzeugen lasse, wo ich mein eigenes Konstrukt punktuell abreisse und Steinli neu zusammensetze. Das verunsichert zuerst mal, das schüttelt, aber irgendwie ist es auch schön. Es tut gut. Es ist eine schöne Erfahrung, wenn man gedanklich beweglich darf bleiben und wenn man sogar mit seinen inneren Haltungen mal zügeln kann. In der Religion gibt es so eine Gedankenstarre natürlich auch. In der römisch-katholischen Kirche per Definition sowieso, aber sogar in der reformierten Kirche. Und das hat damit zu tun, dass in der Religion ums Ewige geht und dass man oft das Gefühl hat, ewig bedeutet ewig gleich. Da gefällt mir aber die Vorstellung von dem beweglichen Gott viel besser. Der, den wir gehört haben am Anfang, der mit seinen Menschen unterwegs ist, am Tag in dieser Wolkensäule und in der Nacht mit dieser Feuersäule, schon das kann man beides nicht richtig fassen. So, dass sein Volk kann unterwegs bleiben. Nicht sitzen bleiben, unterwegs. Da ist ein Gott, der seine Menschen auf ihrem Weg begleitet, durch alle Veränderungen dadurch. Das entspricht auch dem Gott, der sich im Dornbusch vorstellt, als ich bin der, der ich sein werde. Ich bin der, der ich bin. Kein fixes Bild, sondern in der Begegnung lebendig. Der Gott, der sich nicht festnageln lässt, nicht einmal am Kreuz. Das Bewegliche, das unverfügbar Unsichere, das haben die Menschen nie so richtig gern gehabt. Sie denken, es gefalle Gott, und vor allem haben sie gedacht, es tue ihnen gut, wenn sie dem Gott ein festes Haus bauen, einen riesigen Tempel. Ich meine, für Wedischwiller Verhältnis haben wir das da ja auch ein bisschen, oder? Und der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der beschreibt den Tempel in Jerusalem gerade euphorisch. Er sagt, wie eine Burg ragt der Tempel über die Stadt, über und über mit Goldplatten umhüllt. Und wenn die Sonne aufgeht, sieht es aus, wie wenn ein Glanz von Feuer auf dem Berg stöche. Und es ist ja nicht nur das Tempelgebäude wie eine mächtige Burg, sondern vor allem auch Gedanken und Vorstellungen von den Menschen und nicht zuletzt von den Theologen, damals wie heute, die ganz genau sagen, wo Gott hockt und wo Gott nicht hockt. Und jetzt sind wir Christen und berufen uns auf den Jesus, und da kann ich nur sagen, der Jesus ist der Kontrapunkt zu dieser Vorstellung. Das vergisst man oft in der Geschichte der Christen. Der Jesus baut keine Strukturen, er reißt sie ein. Er schockiert mit seiner Aussage, brecht den Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder bauen. Aber eben anders, lebendig, beweglich. Das Heilige wohnt in der Seele, nicht in Konstrukt aus Stein, auch nicht in Verordnungen und Reglementen, nicht einmal in Traditionen und Ritual und frommen Büchern, nicht einmal dort. Sonst hätte Jesus nämlich die Bücher geschrieben und hat genau eine Verordnung gemacht, wie man die Rituale abhalten muss. Hat er alles nicht. Und das irritiert und das verletzt vor allem auch die, denen so Ritual und Bücher besonders heilig sind. Aber so ist der Jesus eben. Er gründet keine Kirche als Institution, als Betrieb, so wie wir sie kennen. Der Jesus, das ist der grosse Strukturenknacker. Er zerbricht die statischen Glaubensvorstellungen und begegnet den Menschen auf ihrem Weg. Man könnte sagen, von der Institution zur Bewegung. Klar, dass sich die Institution immer wieder dagegen wehrt. Jede Institution kämpft gegen ihren Untergang. Ich wehre mich auch gegen Irritation. Aber vielleicht ist es heilsam, wenn die fixen Vorstellungen genau gleich zerbrechen wie der steinerne Prachtstempel von Jerusalem. Weil Angst müssen wir im Grunde keine haben. Der Gott, der sagt, ich bin der, wo ich werde sein, der zieht auch vor uns her, am Tag in der Wolkensäule, in der Nacht in der Feuersäule, so dass wir immer unseren Weg finden, wenn wir unterwegs sind, durchs Leben und durch die Zeit. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet und beten dann auch gerade miteinander unser Vater beten. Und wenn Sie mögen, so möchte ich Sie bitten, doch jetzt schon dazu aufzustehen. Großer, ewiger Gott, du kennst jede und jeden von uns. Du weißt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch plagt und sorgt, was uns Angst macht. In all dem sind wir nicht allein und wir bitten dich, lass uns das erfahren, lass uns das spüren, lass uns darauf vertrauen. Lass uns mutig sein und lass uns einander Mut und Zuversicht schenken. Wir bitten dich für all die Menschen, die sich für Frieden einsetzen, im Kleinen wie im Grossen. Lass sie nicht verzweifeln, schenke ihnen immer neue Nahrung und neue Kraft. Wir bitten dich, auch für unser so fast ein bisschen heile Land, für die Politikerinnen und Politiker, die heute wieder gewählt werden, und für die, die schon im Amt sind, schenk auch ihnen immer wieder neue Visionen. Mach sie frei von verhärteten Konstrukten. Lass sie Lösungen finden, die für viele Menschen gut sind. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, die wir jetzt gesehen heute in diesem Gottesdienst, aber auch die grosse Weite, die gerade irgendwo am Werken ist. Du uns stärken, lass unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unser Glauben weiterleben und wachsen. Lass uns merken, wo wir Mauern gebaut haben, und lass uns unterscheiden zwischen diesen Konstrukten, die uns helfen und gut tun, und denen, die uns hindern. Angst müssen wir keine haben, du bist bei uns. Und so sammeln wir uns jetzt und beten miteinander, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du meine Seele singe. Wir singen vom Lied 98, Strophe 1 bis 3 und 6.
Thank you.
Ja, ich darf noch mitteilen, dass Sie anschließend herzlich eingeladen sind, hier bei der Kaffee, wunderbar, zum Kaffeetreff, zum Zusammensein, zum Austauschen. Und herzlichen Dank auch all denen, die da immer wieder mitmachen, dass das überhaupt möglich ist. In der nächsten Woche läuft da einiges. Am Montag ist wieder die Meditation am Montag und auch die Hip-Hop-Gruppe Roundabout im Kirchengemeindehaus. Am Dienstag trifft sich der Missionsverein im Herlisberg. Dann am 7. am Abend am Dienstag ist der Lesezirkel und Back-Vocals-Chor probt auch am 7. am Abend. Am Mittwoch ist der ökumenische Frauenzmorgen, das mal im Etzelzentrum. Da geht es um die Imkerei auf den Dächern von Zürich. Da muss man sich aber anmelden. Und, nein, muss man glaube ich nicht. Nein. Aber, und am Nachmittag ist der Mahltreff und dann auch das Feiern mit den Kleinen. Und am Donnerstag gibt es die Frischung. Am Donnerstag um 12 nach 12 der Mittagstisch. Dort muss man sich, glaube ich, anmelden. Und dann auch die Kartenwerkstatt, wo man kreativ miteinander schöne Karten gestalten kann. Und am Samstag Zjuki, Klettern und Vertrauen. Also Sie sehen, es ist wieder ein Haufen los für verschiedenste Altersgruppen in den nächsten Wochen. Vielleicht können Sie das eine oder andere auch weiterleiten. Und jetzt haben wir noch Kollekte. Wir haben Kollekte für die Lilok-Farm von der Regula Hauser und sie ist noch mal da. Die einen haben sie schon vor zwei Wochen mal kurz erlebt und ich habe sie doch eingeladen, noch mal zwei, drei Sachen zu sagen. Regula, du bist noch ein bisschen da bis am 1. November, dann gehst du wieder zurück nach Manila. Und ich staune immer, wie du das über all die Jahre dort machst. Ich nehme an, viele kennen so ungefähr. Willst du ganz kurz sagen, gleich noch mal, was machst du dort so?
Also, guten Morgen. Ich bin seit knapp 30 Jahren, wohne ich und arbeite in den Philippinen, in der Hauptstadt Manila hauptsächlich. Manila ist eine ziemlich einfach heftige Grossstadt in Asien, wo sehr viel, also überbevölkert ist und sehr viel Verkehr hat. Entsprechend vergast oder viel Abgas und sehr laut. Und dort wohne ich seit eben langer Zeit in den armen Viertel.
Und jetzt stelle ich mir vor, da gibt es ja auch viele traurige Sachen und Niederlagen und tragische Schicksale. Das sieht man auch etwa die mal in den Medien. Aber warum machst du das immer noch? Erzähl uns doch ein, zwei Geschichten, die Hoffnung machen, die Grund geben dafür, dass man da weitermacht in der Lilok-Farm.
Also eben, von der Lilok-Farm, das ist ein Ort über 50 Kilometer außerhalb der Stadt, wo das haben wir aufgebaut, um einfach eine Gelegenheit zu geben für Leute aus der Stadt, aus den armen Viertel oder auch sonst, um mal rauszukommen und etwas anderes zu erleben. Und das ist ein Ort, der ganz schön ist, sehr natürlich. Es ist eine kleine Biofarm mit einem Lagerhaus. Einfach durchwegs sehr angenehm und aber auch sehr lehrreich ist. Es ist wie ein Erlebnis von einem Paradies für so halt vorübergehend, solange man dort ist. Und das wollen wir wirklich absichtlich so machen, um die Leute daran zu erinnern, dass Gott das gut meint mit uns. Gott, der eine gewaltige Schöpfung und Natur geschaffen hat und so Sachen zusammenspielen, so Kreisläufe, das tun wir den Leuten wirklich auch erklären, dass sie das erleben und ins Nachdenken kommen. Das Motto von der Lilac Farm ist Begegnung. Begegnen mit Natur, mit Gott, dem ewigen Schöpfer und Retter, miteinander als Gemeinschaft oder der Gruppe, wo sie drin kommen, und begegnen auch sich selber. Auf der Lilac-Farm gibt es Raum, Zeit, Ruhe und so ein tiefes Aufschnaufen, wo das möglich ist. Und da tun wir die Leute dabei anleiten, einführen quasi und lassen auch viel Raum und Zeit und Ruhe, mehr als dass wir einen Haufen reden. Und das finde ich freue mich, das wieder zu machen und freue mich immer an den Reaktionen, die das auslöst bei den Leuten, sowohl älteren Leuten, wie auch ganz viele Junge und Kinder. Was das bei ihnen auslöst, einfach was da ins Schwingen kommt und in Bewegung kommt, das macht mir ganz viel Hoffnung.
stelle mir vor, dass wie das immer so ist, bei den einen wird das im Grossstadtdschungel dann wahrscheinlich leider auch wieder mal verloren gehen, aber bei anderen wird das nachhaltig bleiben und eine Stärkung geben. Jetzt ist es so, wir haben da Kollekte, du siehst, wir sind ja nicht Heerscharen von Leuten, Kollekte, man hat auch nicht immer das ganze Vermögen dabei, aber vielleicht finden die einen, das ist jetzt eine Sache, das interessiert mich noch mehr, dann könnt ihr googlen, Lilac Farm, und wenn man grössere Beträge spenden möchte, darf man das natürlich auch, und dann kann man es auch von den Steuern abziehen, aber dann müsst ihr es halt nicht da via Kollekte machen, sondern dann halt so richtig, gell. Du hast noch irgend etwas noch dabei, wo man, oder du gibst mir etwas und ich tue das mal dann noch publizieren.
Ja, ich glaube, es ist besser so. Genau. Also ich muss so sagen, Lilac Farm, das kann man zwar auf dem Facebook, bin nicht ganz sicher, auf dem Facebook, es ist Tagalog, also philippinisch eben deklariert, aber was man findet im Internet ist Servants Switzerland. Und Servants Switzerland, das ist die Organisation, die mich geschickt hat in die Philippinen, und da gibt es verschiedene Partnerorganisationen und dort kommt Lilac Farm.
Ja, und, wir das publizieren. Und dann danke für das, was Sie da beilegen mögen. Fühlen Sie sich frei. Danke Regula dir und alles Gute dann wieder, wenn du zurückgehst. Wir könnten eigentlich mal eine Gemeindereise machen, aber dann wäre die Lilac Farm besetzt dort. Das wäre auch nicht gut. Ja, jetzt dürfen wir noch mal singen. Wir singen Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Dort kommt immer noch die Zwischenstrophe dann mit dem schönen Halleluja. Und dann empfangen wir den Segen. Und ganz zum Schluss können wir noch mal zuhören Peter Schwarzenbach und Max Baltensberger. Ich möchte Sie bitten, für das Lied und für den Segen doch aufzustehen. Unser Gott schützt, was dich lebendig macht. Er stärkt, was in dir will wachsen. Er behütet, was du weiterträgst und er bewahrt, was du loslässt. Unser Gott segnet dich auf deinem Weg durchs Leben. So geht mit seinem Frieden. Behüt euch.